Welcome to the Ultimate Power Podcast, your podcast about inner and outer strength. Every week, brand new interviews, hot insights, and moving stories to help you reach your goals.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier für euch bereit und er steht schon in den Startlöchern und das passt auch ganz gut zu seinem Thema. Wir haben schon im Vorgespräch und auch in den letzten Wochen und Monaten festgestellt, dass wir quasi so Brüder im Geiste sind, weil uns viele Sachen verbinden und vereinen, auch gerade was unsere Vita angeht. Und ich möchte euch den Gast heute erst einmal ganz kurz vorstellen. Matthias ist Diplom-Wirtschaftsingenieur, da haben wir schon direkt die erste Übereinkunft. Studierte dafür unter anderem an der Universität von Kalifornien in Berkeley. Im Anschluss entschloss er sich, seine Leidenschaft zu studieren, Sport. Die einzigartige Kombination von betriebswirtschaftlichen, Ingenieur- und sportwissenschaftlichen Kenntnissen zeichnet ihn ganz besonders aus. Matthias ist heute Keynote-Speaker und Bestseller-Autor. In den Medien ist er gefragter Experte zum Thema Spitze sein. Freue ich mich mega, heute mit ihm darüber zu sprechen. Und seine intensive Beschäftigung mit den Themen seit inzwischen 20 Jahren sprechen absolut für Matthias Authentizität und Erfahrung. Er ist dazu noch Extremsportler. Ob Ironman, Deutschland-Umrundung mit dem Fahrrad mit 4000 Kilometern in 23 Tagen oder die Teilnahme an der Fulda Challenge, dem härtesten Extremsport-Zehnkampf am Polarkreis bei bis zu minus 30 Grad. Oh mein Gott. Matthias testet gerne seine Grenzen aus und verbindet den Extremsport mit Spendenprojekten. Und damit konnte er über 100.000 Euro schon zugunsten sozialer Kinderprojekte sammeln. Auch das unglaublich. Zu Matthias Kunden zählen unter anderem DAX-Konzerne wie Allianz, Bayer, Daimler, Deutsche Telekom und so weiter. Er ist als Lehrbeauftragter tätig. Ich könnte hier stundenlang weitermachen. Betreut Nationalmannschaften, Bundestrainer. Und ja, ich freue mich ganz besonders heute auf das Gespräch. Matthias, herzlich willkommen im Podcast. Matthias Herzog.
Vielen Dank für die Einladung, Christian. Ich freue mich auch, bei dir zu sein.
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich muss wirklich sagen, ich habe deine Anmoderation jetzt hier so oft durchgelesen und auch gerade wieder beim Sprechen. Es ist einfach unglaublich, was du alles schon auf die Beine gestellt hast in deinem Leben und wie dein Weg so ging. Und vor allen Dingen, was ich total inspirierend finde, dein Leben zeichnet sich ja auch vor allem dadurch aus, dass es nicht, du hast es geplant und bist gerade durchgegangen, sondern das sieht von außen aus wie eine lange Reise auch des Suchens, des Ankommens, des Weiterexperimentierens. Würdest du dem so zustimmen?
Absolut, absolut. Ich wusste wirklich früher gar nicht, was ich machen sollte und habe mich dann für die Vernunft zunächst entschieden, bis ich dann meine Leidenschaft ausgelebt habe. Ja,
ja, sehr geil. Was waren denn deine Motivationen, so gerade so nach der Schule? Kannst du vielleicht auch ein bisschen sagen, wie du aufgewachsen bist und dann so nach der Schule dann wirklich dann auch das Studium als Wirtschaftsingenieur anzugehen? Was war so deine Hauptmotivation damals?
Meine Hauptmotivation damals war tatsächlich fast ausschließlich das Geld und die Idee, irgendwas zu machen, womit ich Geld verdienen kann und was einen sicheren Job hat. Und meine Eltern haben damals gesagt, Junge, studier was Vernünftiges. Mhm. Und da kam nur Jura, Medizin, Wirtschaftsingenieur in Frage und ich habe mich damals für das kleinste Übel entschieden, das war der Wirtschaftsingenieur. Und ja, das ist eben ja so einfach gewesen, dass da ich überhaupt keine Ahnung hatte, auch in der Schule nicht wirklich, es so richtig schlechte Fächer gab, wo ich gesagt habe, okay, das kann es gar nicht sein. Ganz ursprünglich wollte ich mal Pilot werden. Das hatte sich dann durch die Augen erledigt. Mhm. Aber ansonsten war es tatsächlich eine sehr, sehr lange Suche. Und meine Jugend war auch nie mit großem Selbstvertrauen geprägt, dass ich jetzt irgendwie so die großen Ideen hatte, mich einfach mal selbstständig zu machen, sondern erstmal dachte, einen sicheren Job, der ein Einkommen bringt. Das war das, was der erste Gedanke immer war.
Und war dieses ganze Thema Sport schon in deiner Jugend auch so präsent? Weil ich meine, du hast jetzt hier Ironman, habe ich gerade gelesen, dann Polarkreis bei minus 30 Grad, das sind ja alles extreme Sachen. Während der Jugend, du hast gerade schon genickt, ich habe es schon gesehen, also nicht zugestimmt. Das heißt, in der Jugend warst du gar nicht sportlich? Hast du da gar keinen Ehrgeiz entwickelt?
Weder Ehrgeiz noch Disziplin und Ausdauer. Also ich habe bei mir hat jeder, also ich hab insgesamt vier Geschwister und die haben nahezu alle Handball gespielt. Mein Bruder sogar auch in der Auswahl, schon wirklich Jugendkader und auch zwei meiner Schwestern Handball. Und ja, da hieß es natürlich klar, kurz Handballkarriere, somit mit 9 Jahren. Die hat dann 5 Wochen gedauert. Also ich stand im Tor, war das Pummelchen. Ja. Und im Tor war es natürlich gut, da muss ich mich wenig bewegen. Habe meistens die Bälle irgendwo in den Arm oder Bein gekriegt. Also habe auch gut Fläche abgedeckt im Tor. Und dann war das erste Spiel so nach 5 Wochen. Ich kam ein bisschen später und die Trikots waren weg. es gab kein Trikot mehr für mich und dann war auch meine Handballkarriere zu Ende. Habe ich mit Judo angefangen, weil meine Cousin und meine Cousine Judo gemacht haben, sehr erfolgreich die beiden. Mhm. Ja, und ich war dann halt immer für mein Alter ein Tick schwerer. Das heißt, ich habe dann meist gegen 2 Jahre Ältere gekämpft, sodass ich auch meistens unten gelegen habe. Mhm. Und wenn ich halt oben gelegen habe, habe ich mich halt draufgesetzt, ohne einen Judo-Griff zu machen. Habe das Ding dann trotzdem nicht gewonnen. Ja, und dann fing mal die Tenniskarriere an danach, weil ich dachte, okay, ein bisschen Tennis spielen. Da war ich dann so tatsächlich der Trainingsweltmeister. Also im Training hat das super geklappt. Das im Spiel habe ich den Schläger geschmissen, rumgeschrien, ganz tab, wo ich herkomme, oben bei Flensburg unterhalten mit meinem Geschreie und Brüllen, sodass das auch nicht lange gehalten hat. Und dann bin ich tatsächlich 2000 mit dem Ausdauersport in Verbindung gekommen. Bin dann 2000, als ich dann auch dort in Berkeley war, dann habe ich für den ersten Marathon trainiert. Und ja, da meinte ich auch schon mal ein bisschen schneller laufen zu müssen. Also bin dann so gesehen nach dem Motto in den Halbmarathon 1,45 gelaufen, bin aber nach 4 Stunden 5 ins Ziel gekommen. Also hab dann die zweite Hälfte. Ja, ziemlich gehend verbracht. Mhm. Ja, aber das war dann so das, wo ich entdeckt habe, das ist etwas, was mir irgendwie doch mehr liegt, auch etwas alleine zu machen, auf mich alleine fokussiert zu sein, mit mir alleine klarzukommen. Mhm. Und daraus hat sich dann ja tatsächlich eine Leidenschaft entwickelt. Das ist dann mehr Marathons geworden, dass ich auch mal sagte, es müsste länger werden, natürlich schneller werden. Dann kam der Ironman dazu, nachdem ich wirklich 5 Jahre fast gar keinen Sport machen konnte, weil ich auch dann mich mit 18 Ärzten beschäftigt habe, weil ich eine Entzündung im Fuß hatte, die wohl eher mental war als gedacht. Ja, und so wird es irgendwie immer extremer, dann, nachdem ich das auch überwunden hatte. Und dadurch ist auch die Leidenschaft mehr für das Mentale eigentlich entstanden.
Krass, und vielleicht so, um deine Jugend so ein bisschen abzuschließen, was den Sport angeht, hast du damals auch für dich so ein Gefühl entwickelt, irgendwann werde ich es euch zeigen oder irgendwie so dieses, weil du gemerkt hast, okay, das funktioniert nicht. Ist da irgendwie so ein Gefühl in dir entstanden oder hast du einfach gesagt, na gut, das eine funktioniert, dann probiere ich auch das andere aus oder wie war das für dich?
Es ist tatsächlich, also ich habe gewisse Rotanteile, also sprich...
Gerade auch in deinem Rücken sieht, ja. Rote Wand,
okay. Genau. Ich bin so ein bisschen der Hai, also ich bin eine Mischung zwischen Hai und Wal. Also so rot-grün, ich sage immer, der Mensch, der gerne Actionfilme guckt und bei Liebesfilmen weint. Und das heißt, wie du es gerade sagst, wenn jemand zu mir sagt, das geht nicht, es ist für mich die größte Motivation, den Menschen zu zeigen, dass es geht. Und das treibt mich eben schon seit Jahren an, ob es dann eben war, dass alle gesagt haben, ich könnte Deutschland nicht mit dem Fahrrad umrunden oder keinen Ironman machen. Das haben ja auch viele Ärzte gesagt, nachdem ich wirklich ja 5 Jahre so gut wie keinen Sport machen konnte. Und das treibt mich bis heute an, Menschen zu zeigen, dass Dinge, wo viele glauben, es geht nicht, dann irgendwo doch funktionieren und meistens auch gar nicht so schwierig sind. Das ist halt das Spannende dabei.
Was ich für mich festgestellt habe, ist dann, als ich da, weil ich habe da auch eine ähnliche Veranlagung auch da. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich dich reden höre, denke ich so, okay, das kommt gerade so aus mir raus. Das ist total, total faszinierend. Ich habe für mich festgestellt, manchmal, wenn ich so in Situationen bin, wo ich das Gefühl habe, okay, das hat nicht geklappt, aber weißt du was, wenn du sagst, jetzt mache ich es erst recht. Im Prinzip habe ich dann so in mich reingehört, gerade so in den letzten Jahren, als ich dann auch viel, viel weiter war, was die Persönlichkeitsentwicklung angeht, dass ich es mir im Endeffekt dann eher selber beweisen wollte. Die anderen haben gar keine Rolle mehr gespielt, sondern ich konnte für mich selber nicht akzeptieren, dass da eine Grenze ist. Und dieses Thema Grenzen spielt ja auch bei dir, in deinem ganzen Thema, in deinem ganzen Kontext eine Riesenrolle. Ist es bei dir ähnlich oder wo kommt da dieses Gefühl dann bei dir her?
Ja, ist tatsächlich ähnlich. Also in dem Sinne, wenn andere es sagen, triezt mich das schon. Aber im Endeffekt ist es auch gerade so bei den Projekten, also bei vielen Projekten, die ich habe, ob es teilweise im Sport ist oder auch im Business, gibt es kaum Menschen, mit denen ich darüber sprechen kann. Also auch selbst aus meinem nächsten Umfeld, wenn sind es dann am ehesten noch meine Mitarbeiter oder mein Bruder. Mhm. Und selbst mein Bruder schlägt teilweise die Hände über den Kopf zusammen, wenn ich bestimmte Dinge erzähle. Weil es teilweise so im ersten Moment so bescheuert, so kranke Ideen sind, wo jeder sagt, das klappt eh nicht und diese Menschen brauchst du halt nicht. Und deshalb suche ich mir schon gezielt die Menschen aus, über die ich auch mit bestimmten Projekten dann auch spreche und gucke tatsächlich, dass ich es eher mir beweise und mich natürlich stillschweigend freue, wenn es dann am Ende wirklich geklappt hat.
Mega cool. Wie war das bei dir so am Anfang des Studiums? Ich kann mich natürlich auch noch an meine ersten Semester erinnern, aber du hast dann angefangen, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren und hast du sofort gemerkt, okay, vermutlich werde ich das nicht mein Leben lang machen oder hast du erstmal studiert und dich hat das interessiert? Wie war das?
Es ist tatsächlich so, also ich bin in der Jugend so aufgezogen worden, also bei mir hat keiner der Geschwister Abitur gemacht und ich wurde auch nie fürs Gymnasium vorgeschlagen. Also da war meiner Mutter aber dann ziemlich schnell klar, vor allem meiner Mutter, dass sie gesagt hat, so auf jeden Fall soll es einer in der Familie schaffen, dann den Abitur und auch Studium. Das heißt, ich wurde ein bisschen getriezt, auch so ein bisschen auf Perfektionismus, also ein bisschen so zur blauen Eule getriezt. Mhm. Dadurch konnte ich mich schon immer ziemlich dann auch, naja, gerade in Uni-Ding oder Schul-Ding dann auch anstrengen. Bei mir war es eher so, dass das Mentale halt lange Zeit gefehlt hat, dass ich da immer Blackouts hatte, wo ich erst über Jahre die Techniken gelernt habe. Aber ich habe auch im Studium, also ich habe den Wirtschaftsingenieur sehr gut abgeschlossen, das schon. Aber das war dann so der 14. Januar 2002, also während ich meine Diplomarbeit schrieb über das Umwelt- und Konsumverhalten von Studenten im Umgang mit thermischer und elektrischer Energie.
Oh mein Gott.
Genau, du kennst das ja, solche Themen. Dass mir da bewusst wurde, es kann nicht dein Ziel sein, dein Leben lang als Wirtschaftsingenieur zu arbeiten und vielleicht bei Enercon, dem Windenergieanlagenhersteller in Aurich, wo Hase und Igel sich gute Nacht sagen, da vielleicht mal, ja, dort im Vertrieb zu arbeiten oder andere Dinge. Und da ist tatsächlich dann von einem auf den anderen Tag wirklich die Entscheidung gefallen, so, das ist es nicht. Ich ziehe es zwar durch, habe Diplomarbeit wirklich auch um einen Monat verkürzt nochmal, aber bin dann wirklich am nächsten Tag, das war dann wirklich der 15. Januar 2002, wo ich dann noch nach Kiel gefahren bin. Das war der letzte Tag, wo ich mich einschreiben konnte für Sportwissenschaften. Und bis zum 1. April, wo ich angefangen habe, hielten das tatsächlich auch alle für einen April-Scherz. Aber es wurde dann ziemlich schnell klar, dass es nicht so war. Und dann bin ich tatsächlich vom Wirtschaftsingenieur zum Sport gekommen und dann, ja, haben sich die anderen Dinge dann entwickelt.
Das heißt, du bist im Prinzip gar nicht in die Wirtschaft gegangen dann erstmal?
Überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Also ich hab's beendet und wie gesagt, du kennst es ja selbst, als Wirtschaftsingenieur kann man sich dann die Jobs auch wirklich ja aussuchen, gerade mit Auslandserfahrung. Ja, aber ich habe dann gesagt, nee, sorry, ich studiere Sport, brotlose Kunst.
Mega. Also ich kann mich auch noch erinnern, damals war es auch so, ich war einer der letzten bei mir von den Kommilitonen, mit denen ich angefangen habe und dann die meisten, die waren halt schon irgendwie sofort im Job. Der eine Daimler hier, der andere Bosch da und keine Ahnung, überall, die waren alle in ihren Jobs und ich hing halt noch da, weil ich tausend andere Sachen gemacht habe und habe dann halt gesehen, wie deren Leben angefangen hat und das war für mich das Beste, was passieren konnte, weil ich wusste, dann das will ich nicht haben. Hm. Wie war das bei dir, als du da mit dem Sport angefangen hast? Was haben deine Kommilitonen damals zu dir gesagt, mit denen du da studiert hast? Haben die das verstanden oder, ich meine, du hast gerade schon gesagt, irgendwie richtig verstanden als keiner, aber was haben die da auch gegen argumentiert oder wie war das bei dir?
Also bei mir ist es so gewesen, unsere Wege haben sich tatsächlich nach dem Studium dann direkt getrennt. Ich hatte noch mit wenigen dann Kontakt und die haben natürlich echt mich für komplett bescheuert erklärt, weil die gedacht haben, weil ich habe es wirklich in 9 Semestern durchgezogen. Also bei mir war es wirklich, es gab dann nur das Studium, war ja eben so mit Auslandsaufenthalt, mit ein halbes Jahr Praktikum bei Enercon. Also es war wirklich normal, das Musterstudium mit 1,5 abgeschlossen, war auch ganz okay. Ich war natürlich nicht zufrieden, weil ich da sehr perfektionistischen Anspruch hatte. Total krank. Das hat mich ja auch damals also wirklich über Jahre getrieben. Aber ja, wie gesagt, dafür hat keiner Verständnis gehabt und gerade nicht Sport. Also ich meine, das ist ja genauso wie bei dir dann der Flugbegleiter, wo du denkst, er ist nicht ganz dicht, dass den sicheren Job mit wirklich Zukunftsaussichten, die ja auch 100.000 Euro, 150.000 mehr ja in den Bereichen problemlos machen.
Ja, und in kurzen Jahren schon, ne? Da brauchst du doch nicht 10 Jahre im Job zu sein. Also,
Und ja, also dafür hat keiner, also die haben auch dann schnell den Kontakt abgebrochen.
Wie bist du damit klargekommen, so dieses... Es ist ja immer so, dieses eine, was von außen kommt, ja, die ganzen Dinge, die von dir, die an dich herangetragen werden, das andere, was du in dir drin hast. Wie bist du damit klargekommen, dass du auf diesem Weg geblieben bist und diesen Fokus behalten hast? Wie hast du das geschafft?
Also es ist tatsächlich schon ziemlich früh gewesen, dass mich die Meinung anderer aber ich in dem Sinne wirklich danach meine eigene Entscheidung treffe und mich nicht von anderen irgendwo abbringen lasse. Das heißt, wenn ich ein Ziel habe, dann, dass ich das auch wirklich konsequent verfolge. Mhm. Und das war schon wirklich von früh. Also es gibt wenige Wege, wenige Menschen, auf dessen Meinung ich richtig großen Wert lege und die mich wirklich ins Überlegen bringen. Wenn ich eine Sache habe, wo wirklich mein Herz verbrennt, dann ziehe ich das auch durch gegen alle Konsequenzen. Auch gerade bei unserem Eventprojekt, was wir ja haben, wo wir jetzt ja auch schon für Husum und Flensburg 3.000-4.000 Teilnehmer hatten und jetzt das ganze Spielplan mit 15 bis 20. Da gab es 124 Firmenabsagen, die alle gesagt haben, tolles Projekt, mach das erstmal mit anderen. Wenn es da funktioniert, dann schauen wir weiter. Und da hat keiner aus meinem direkten Umfeld gesagt, ja, klar, zieh das durch. Außer meine gute Fee, meine rechte Hand, die steht immer bei mir.
Ist das eine Persönlichkeitsfrage, würdest du sagen? Oder hast du das gelernt? Bist du so erzogen worden, dass dir Meinungen von anderen egal sind? Wie würdest du das bei dir sagen?
Das ist schon tatsächlich mehr eine Persönlichkeitssache, die tatsächlich von vornherein schon bei mir bestanden hat. Also, dass ich da auch schon, also ich werde sagen, das ist diese witzige Mischung eben zwischen dem Hai und Wal, also Rot-Grün. Also einerseits absolut selber die Idee oder dieses hohe Selbstvertrauen, das hohe Selbstbewusstsein, auch egal gegen alle Widerstände, gleichzeitig auch ein bisschen so die Selbstzweifel, das ist ja so ein bisschen gespaltene Persönlichkeit. Ja. Aber ich bin schon froh, dass der Rote bei mir dann einen Tick dominiert. Ansonsten wäre ich mit Sicherheit einfach nicht da, wo ich bin.
Was würdest du Menschen empfehlen, die das vielleicht jetzt nicht von der Persönlichkeit direkt mitbekommen, weil sie vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen ausgeglichen oder ein bisschen ausbalancierter auch auf anderen Persönlichkeitsebenen sind? Meiner Meinung nach kannst du das auch lernen. Wie bringst du Menschen bei, dass sie auf sich hören sollen, ihren Weg gehen sollen und eben nicht auf den Noise, sage ich mal, also den Lärm, der von außen kommt, zu sehr hören sollen?
Also es ist ja gerade ganz wichtig bei den grünen Wahlen im Endeffekt, ja, da ist es ja auch, oder auch bei den Eulen, bei den blauen, arbeite ich sehr gerne mit dem Erfolgstagebuch vor allem, dass du dir so gesehen jeden Abend drei Dinge aufschreibst, drei Erfolge des Tages und das wirklich mal überhaupt kleine Erfolge bewusst zu machen, um halt auch das Selbstvertrauen wirklich zu steigern. Das nutze ich auch gerne bei mir, in dem Sinne, gerade in Phasen, wo es dann vielleicht mal diese Selbstzweifel gibt, dann wirklich zu sehen, wow, was hat man schon alles umgesetzt und sich daran zu erfreuen und dann auch eben mit einem ganz anderen Selbstverständnis in Dinge reinzugehen und auch gerne mit Affirmationen, also wirklich die positiven Selbstgespräche nutze ich auch immer wieder, bevor ich auf die Bühne gehe oder auch gerade im Sport, gerade sehr extrem, ob es jetzt Ironman ist oder Deutschlandumrundung oder so, wo du ja andauernd Phasen hast, wo du am liebsten aufhören würdest, da helfen natürlich so positive Selbstgespräche extrem und das hilft schon wirklich.
Kannst du da so einen Einblick geben in den privaten Matthias? Vielleicht mal so ein, zwei Mantras, die du dir immer so regelmäßig selbst erzählst, beziehungsweise Affirmationen, die du nutzt?
Also da ich ja das Wort Spitze ganz gern nutze, also mein Slogan ja immer Spitze sein, wenn es darauf ankommt, sage ich natürlich ganz gerne, ich bin Spitze. Das ist so etwas, was mich immer wieder da noch antreibt, eben dann über diesen Schmerz hinauszugehen. Und ich schaffe es, sage ich in dem Sinne auch ganz gerne, oder ich bin gut, so wie ich bin. Das sind so diese Dinge. Also meistens, was ich wirklich nutze, ist, ich bin Spitze. Und ich arbeite auch tatsächlich auch ganz gern teilweise noch mit, weil ich auch jemand bin, der die Anerkennung von außen sehr gerne nimmt, arbeite ich mit dem sogenannten inneren Coach. Das heißt, man hat natürlich, also gerade wenn du auf dem Fahrrad sitzt bei 4000 Kilometern, dann ist halt mein Bruder im Auto hinter mir und begleitet mich halt, wenn er den Plattfuß ist oder wenn ich was zu essen brauche. Aber ansonsten bin ich natürlich ziemlich alleine die ganze Zeit. Und wenn du da täglich so 160, 180 Kilometer Rad fährst, dann hast du natürlich auch viel Zeit zu überlegen. Und da habe ich für mich immer so einen inneren Coach dabei. Das heißt, innerer Coach auch sogenannter Biko-Tool, den ich nutze aus der Psychologie, dass ich dann mir überlege, okay, was habe ich jetzt gerade für eine Herausforderung, sprich zum Beispiel Fahrradfahren, und dann mir überlege, okay, wer hat die Fähigkeiten, die ich gerade brauche, nämlich Ausdauer zum Beispiel, wer hat diese Fähigkeiten von Prominenten als Beispiel, die mir als innerer Coach zur Verfügung stehen können. Und da nutze ich dann auch ganz gerne einen Lance Armstrong oder einen Jan Ulrich, unabhängig jetzt mal von dem Doping-Ding, das kann ich für mich behalten, aber wirklich so von den Fähigkeiten, dass ich mir vorstelle, wirklich so einen kleinen Lance oder einen kleinen Ulle bei mir auf der Schulter zu haben, die mir dann auch mal wieder positiv zusprechen und sagen, ey komm Matze, du bist Spitze, du schaffst das, weil das hilft mir dann zusätzlich, wenn auch jemand von außen, auch wenn es halt mental rein ist, mich dann unterstützt. Und dann habe ich eine gute Mischung zwischen intrinsischer und extrinsischer Beeinflussung. Das hilft ungemein.
Finde ich total cool, auch dass du gerade so ein paar Namen ins Spiel bringst. Ich habe die Biografie von Lance Armstrong gelesen. Da war der noch nicht verurteilt wegen seinem Doping. Da habe ich noch gedacht, das ist alles tipptopp. Ja. Und gleichzeitig auch nach diesen ganzen Doping-Sachen, du hast es gerade angesprochen, bleibt ja trotzdem diese mentale Stärke, die du ja nicht dopen kannst. Die bringst du mit. Gibt es noch mehr Personen, die dich auch so gerade in diesen Zeiten, wo du vielleicht so auch in den Extremsport gegangen bist, wo du deine Grenzen getestet hast und so weiter, gibt es da noch mehr Personen, die dich auch wirklich vielleicht aktiv gepusht haben, auch aus deinem Umfeld, aus deinem näheren Umfeld oder weitere Idole, an denen du dich orientiert hast?
Also ganz kurz noch zu Lance, genau, wie du eben sagst, das Doping ist eine Sache, die ist ganz klar zu verurteilen. Gleichzeitig muss man auch immer sagen, die haben alle gedopt in irgendeinem Sinne. Also in dem Sinne war es naja, fast wieder Gleichberechtigung so gesehen. Und unabhängig, wenn man mal das Doping rausnimmt, ist es einfach brutal, wenn du dir vorstellst, er gewinnt 7-mal die Tour de France. Und ich kenne es halt selbst, auch gerade von der Deutschlandrundung. Ich habe einen Tag gehabt, da war so, vereinzelt haben uns auch Leute begleitet. Und ich hatte jemanden mit, das war ein Bürgermeister, der meinte so, ja klar, die 80 Kilometer da rund um Freiburg, die fahre ich mal locker mit. Und der ist mir dann halt am Berg komplett abgeschmiert. Ist förmlich vom Fahrrad gefallen, weil es auch tierisch warm war den Sommer. Und mein Bruder hat sich halt um den gekümmert. Das heißt, ich hatte eine Stunde kein Begleitfahrzeug, weil er sich erstmal um ihn gekümmert hat. Dann ist der Bürgermeister einen Teil der Strecke mit dem Fahrrad gefahren oder mit dem Auto mitgefahren, bei meinem Bruder. Und ich war dann alleine und ich hatte dann kein Getränk mit. Und es hat tatsächlich diese eine Stunde gereicht, um wirklich meine Energie komplett in den Keller zu fahren. Also da wirklich so fast einen Hungerast gehabt. Und das geht so schnell. Und wenn man sich vorstellt, 7-mal Tour de France in Folge, 23 Etappen, unabhängig vom Doping ist es einfach brutal, sich so perfekt vorzubereiten, auch so mental das hinzubekommen. Das ist immer noch eine Leistung, die einfach unglaublich ist und extrem viel Anerkennung wert ist, jetzt mal abgesehen vom Doping. Und das müssen sich einfach viele mal bewusst machen, dass das einfach crazy und krank ist. Und da kam mir natürlich der Krebs entgegen, dass der natürlich jemand ist, der den Schmerz ganz anders aushalten kann. Aber es ist einfach unmenschlich. Und also für mich jetzt so gesehen, wie gesagt, neben Lance oder auch Ulle, jetzt einfach nur die Leistung, ich mach's eben so, ich trenne gerne Sachen Beziehungsebene. Es ist genauso, wenn man sich einen Dieter Bohlen anguckt, wo alle sagen, oh mein Gott, ein absolutes Arschloch, was er auch menschlich stimmen mag. Nur, wenn du dir vorstellst, jemand, der Musik macht, die kein Mensch mag angeblich, aber 150 Millionen Mal verkauft, dann ist da viel dran. Und da gibt's eben, wie gesagt, im Musikbereich eben wirklich da so ein Dieter Bohlen, wo ich sage, größten Respekt, aus Tötensinn da in die Welt zu gehen und das bis heute auch vor allem ja auch durchzuhalten. Und so aus dem Extremsport habe ich so einen Wolfgang Fasching. Das ist auch einer, der total krank ist. Der kommt aus Österreich. Von dem habe ich auch schon da auch persönlich viele Tipps erhalten und mitgenommen, wo er mich zwar auch selber für bestimmte Dinge echt für bescheuert erklärt hat und gesagt hat, da kommst du nie an. Aber es ist halt auch schön, das ist halt das Coole, wenn du dann auch Leute hast, die wirklich ja sich auskennen in Bereichen und sagen, ey, weißt du, mit der Vorbereitung, die du hast, da jetzt in diesen Wettkampf zu gehen, das ist lebensmüde. Und wenn es am Ende klappt, ist es halt schön für einen selbst, dass du selbst auch solchen Profis, die es halt, ja, wenn du dir vorstellst, Wolfgang Fasching, 24 Stunden am Nürburgring, der fährt da mal locker alleine 26, 28 Runden und jede Runde hat so 26 Kilometer und 500 Höhenmeter. Mhm. Ich habe selber gemacht und habe dort 16 gemacht. Wir haben mit einem Team zusammen, wo wir mal zu viert waren, haben wir 30 geschafft. Also ich meine, das heißt, der hat fast so viel gemacht wie wir mit vier Leuten, wo wir uns abgewechselt haben. Mhm. Die Leute sind dann total krank, aber die fahren in 24 Stunden tatsächlich auch 23 Stunden Fahrrad, ne, und dann durchgehend. Und wie gesagt, solche Leute dann auch zu zeigen, dass bestimmte Dinge gehen, wo die selber sagen, das ist bescheuert, das ist einfach auch cool auf jeden Fall.